freue mich also im Namen der MASCH, euch begrüßen zu können. Unser Thema heute ist Geld, der vertrackte Kern des Kapitalismus. Und wir freuen uns, dass wir den Lukas Zeise hier begrüßen können, unseren Autoren von diesem Buch. Herzlich willkommen. Und ja, Lukas Zeise ist Spezialist, möchte ich sagen, in diesem Bereich, nicht nur Wirtschaft, sondern speziell auch im Finanzbereich, im Finanzsektor. Er ist Finanzjournalist und schreibt unter anderem auch für die Financial Times, ein Spezialorgan von wem auch immer. Und ich denke, dass wir einen kompetenten Referenten gewonnen haben zu dem Thema. Und ich will gar nicht so weit mit der Vorrede weiter fortfahren, sondern dem Lukas jetzt einfach das Wort geben. Wir werden also diesen Vortrag, denke ich, erstmal hören und danach werden wir Redebeiträge sammeln, fragen und dann geht's gleich in die Diskussion weiter. Okay.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich hatte mir Folgendes vorgestellt. Erstmal wirklich über das Buch, was ich da geschrieben habe im Sommer, richtig zu reden und zu erklären, was meiner Meinung nach sozusagen das Wichtigste davon ist und so ein paar Thesen dazu aufzustellen und am Schluss aber ein Wort noch über die Finanzkrise zu sagen oder besser auch die Finanz- und Wirtschaftskrise, Stand der Dinge, wo läuft's hin und so, damit man wahrscheinlich auch in der Diskussion dann beides diskutieren kann, wenn euch das recht ist, wenn ich so verfahre. Ausgangspunkt für das Buch und für die Überlegungen über das Geld ist eigentlich schon natürlich die Finanzkrise. Das war ja so sonderbar, als die ausbrach 2007, passierte ja zunächst nichts weiter, als dass die Banken wahnsinnige Abschreibungen machen mussten und große Aufregung an der Börse war und alles Mögliche. Und gerade Marxisten waren dann die, die gesagt haben, naja, Finanzkrisen kommen immer mal wieder, aber eine ökonomische Krise muss das deswegen noch lange nicht sein. Das ist, die spielen da ja eigentlich Casino. Das ist keine reale Krise. Das ist eine Krise des Finanzkapitals. Die spielen da Casino und dann haben die eine Krise und dann ist es vorbei. Selbst so ein kluger Kopf wie der Jörg Hufschmidt, also meiner Meinung nach der klügste Politökonom, der damals lebte, leider ist er ja vor einem knappen Jahr gestorben, hat auch eigentlich diese Lage damals noch ein bisschen falsch eingeschätzt und festgestellt, also oder gemeint, das wird sozusagen vorübergehen und wird keinen richtigen realen, keine reale Wirkung haben. Ganz so krass hat er es nicht formuliert, aber das ist so. So in diese Richtung hat er argumentiert. Denn die Marxisten sagen ja, das ist immer, also der Finanzsektor in der Zirkulation, da passiert eigentlich nichts. Das ist nicht, wenn die kapitalistische Krise kommt, dann ist das eine Krise der Produktion. Also es ist nicht in der Zirkulation kann man also die Ursachen für die Krise finden. Und dieser Satz ist natürlich richtig. Man kann die Ursache dafür nicht finden, aber das heißt ja noch lange nicht, dass nicht der Anlass der Krise eben aus diesem Finanzsektor kommen kann. Diese Vorrede nur, um zu sagen, dass mich eigentlich interessiert an der Sache, was ist dieser Zusammenhang zwischen der kapitalistischen Produktion und Reproduktion, also der ganz der kapitalistischen Ökonomie und diesem Finanzsektor. Wodurch speist er sich? Die Wirkung, die er hat? Und das ist sozusagen das Thema, was mich dabei umgetrieben hat. Und deswegen also dieses Buch und auch eben die Gedanken darüber, über das, was das Geld sein soll. Also um nochmal auf diese These von den Marxisten zu kommen mit der Überproduktionskrise. Diese Krise, mit der wir es hier zu tun haben, ist Ich glaube, da sind die Marxisten sich auch alle einig und das ist einfach so, ist es eine im Kern eine ganz gemeine, übliche Überproduktionskrise. Überproduktionskrise ist einfach zu erklären. Die Ursache ist einfach die, dass zu viel Profit gemacht wird und dieser Profit investiert wird. Es wird zu viel investiert, es entsteht zu viel Kapital, es entsteht deswegen zu viel Produktion. Auf der anderen Seite bleibt, weil Lohndruck herrscht und die Arbeiterklasse eben ausgebeutet wird, also die wird nicht, kriegt relativ wenig, es ist nicht genug Nachfrage da, Konsumnachfrage ist nicht genug da, es entsteht so dieser Zustand der Überproduktionskrise. Das ist also Nachfragemangel unter Akkumulation, unter Konsumption, ein Missverhältnis zwischen Produktion, Kapitalproduktion, Profitproduktion und auf der anderen Seite Unterkonsumption. Klassische Situation. Jede Konjunkturkrise hat eigentlich dieses Phänomen, dass es an Nachfrage fehlt. Das merken ja auch die Kapitalisten, der Absatz stockt und das ist das dann, was ihren Profit reinreißt und dann ihre Investitionen auch stoppt, sodass die Krise wirklich zur Krise wird. Das ist das übliche Verfahren, so auch hier. Wir haben es hier mit einer globalen Überproduktionskrise zu tun. Sie ist aber sozusagen wirklich insofern eine besondere Krise, weil sie einen langen Vorlauf hat und eine lange Vorgeschichte hat, in der die Überproduktionskrisen relativ milde waren und wir einen relativ lange Periode hatten, in der die Kapitalakkumulation enorm aufgebläht worden ist im Vergleich zur relativ zurückbleibenden Gesamtnachfrage auf dem Globus. Ich rede immer so über die gesamte kapitalistische Weltwirtschaft dabei. Also man kann eigentlich sagen, es ist und dass diese Überproduktionskrise ist die Phase des neoliberalen Akkumulationsmodells abschließt. Neoliberales Akkumulationsmodell, was heißt das? Also schön kompliziertes Wort, Neoliberalismus fängt an, geschichtlich wirklich, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber bedeutsam sind diese Figuren Thatcher und Reagan, die also an der Spitze dieser Regierung von Großbritannien und den USA den Neoliberalismus, dieses neoliberale Programm auch formulieren, zu Politik machen. Natürlich nicht alleine, aber das ist wirklich Politik. Und die Politik ist was? Die Politik ist den Keynesianismus, den Politik des Klassenkompromisses sozusagen zu beseitigen und die Profitsteigerung im jeweiligen Land direkt vorzunehmen, also auf Kosten der Löhne, auf Kosten der Art, also eine direkt die Ausbeutungsrate, wie Marx das bezeichnet, also die Löhne zu drücken und damit die Profite zu erhöhen, die Profitrate zu erhöhen. Und wie wir ja wissen, ist dieses Programm auf breiter Linie von Erfolg gekrönt gewesen. Warum ist eine andere Frage, aber das ist auf breiter Front von Erfolg gekrönt gewesen. Wir stellen in allen kapitalistischen Ländern fest, in diesen letzten 30 Jahren ist der Anteil der Profite am Volkseinkommen gestiegen und der Anteil der Löhne am Volkseinkommen gesunken. Das ist in Deutschland so, in den USA, in Großbritannien, überall. Es ist wirklich eine lange andauernde Bewegung, dass das so ist. Die Marxisten in den frühen 80er Jahren, als das so richtig Programm geworden ist und als es sich, das zeichnete sich ja nicht ab. Das zeichnete sich nur ab. Das war ja ein Programm. Es wusste ja jeder, was sozusagen gespielt wird. Die Marxisten haben gedacht, das kann nicht lange gut gehen. Kluge Leute wie ich zum Beispiel damals, die haben das auch gedacht. Ja, also, warum kann das nicht gut gehen? Je schneller die Profitrate steigt und je schneller die Akkumulation da so steigt und je stärker der Konsum zurückbleibt und die Einkommen der der Niedrigeinkommen eben stagnieren. Je stärker dieses, also schneller dieses Auseinanderklaffen kommt, desto schneller muss eigentlich auch die kapitalistische Überproduktionskrise da zuschlagen. Und so hat man eigentlich das Problem, warum ist das nicht passiert? Ja, oder warum ist es nicht ausreichend? Es hat natürlich auch Überproduktionskrisen gegeben, aber warum ist das nicht auf breiter Front sozusagen gescheitert? Ich meine, warum ist das so lange, konnte das sich so stark entwickeln? Drei einfache Antworten darauf. Die erste ist, glaube ich, doch ein Produktivitätssprung gemacht worden, die Produktivkräfte sind rasant gestiegen in diesen letzten 30 Jahren, insbesondere in der Computertechnik, Telekom und diesen ganzen, also eine wirklich neue Technologie, die einen gewissen Sprung gemacht hat, die eine Profitratensteigerung möglich gemacht hat, einerseits, also diesen ganzen Prozess befördert hat, aber andererseits auch neue Investitionsmöglichkeiten in diesen neuen Sektor geschaffen hat. Und das ist da eigentlich, woraus drauf ankommt. Das ist das eine, dieses eine Element. Das zweite Element ist, dass der Bereich des Kapitalismus massiv ausgeweitet worden ist in dieser Zeit, also 1990 vor allem. Osteuropa, Sowjetunion kracht zusammen, also da neue Gegenden, also neue Menschen, werden sozusagen in die Mehrwertproduktion mit eingespannt. Die Ausbeutung kann überall dort auch stattfinden. Noch bedeutsamer natürlich, dass noch viel mehr Menschen in Asien, in Ostasien, also in China vor allem, eben auch in diese kapitalistische Produktionsweise mit einbezogen worden sind und das richtig tolle Investitionsmöglichkeiten wirklich geschaffen hat. Ganz neue Expansionsmöglichkeiten. Das ist ja das, wo die Rosa Luxemburg immer sagt, also hier, solange der Kapitalismus solche Expansionsmöglichkeiten hat, da gedeiht er auch. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es zufrieden. Also wir stellen fest, da ist wirklich für den Kapitalismus sehr Schönes passiert. Das kann man wirklich sagen. Dritter Punkt, und das ist mein Thema, ein riesenhafter Finanzsektor, ein zunehmend wachsender Finanzsektor. Also der über Jahre hinweg, über diese 30 Jahre hinweg, ist der Finanzsektor, ist alles das, was mit Geld sozusagen nur gehandelt wird, ist um ein Mehrfaches so schnell gewachsen wie das reale Bruttosozialprodukt. Also die reale Ökonomie ist um ein Mehrfaches von diesem Finanzsektor überholt worden. Also ein aufgeblähter Finanzsektor, was heißt das? Es heißt, dass eigentlich die Investitionen, das investitionssuchende Kapital, dass der Profitüberschuss, der jedes Jahr aufs Neue entsteht, sozusagen sich einen Ausweg gesucht hat in diesem Finanzsektor und sozusagen ein sich verselbstständigender oder scheinbar sich verselbstständigender Finanzsektor eben da aufsteht und eine sozusagen Ersatzinvestition für reale Investitionen tatsächlich stattfindet. Der Finanzsektor schafft also Investitionsmöglichkeiten und diese Spekulation verzögert, genau wie diese anderen beiden Phänomene, verzögert die klassische kapitalistische Krise. Wie muss man sich diesen Finanzsektor denn jetzt vorstellen? Das ist sozusagen dann die Kernfrage. Wenn ihr vielleicht die Nachdenkseiten kennt von dem Albrecht Müller, er ist nicht bei weitem nicht der Einzige, aber er spricht da so explizit darüber, deswegen führe ich den an, der sagt, spricht immer gern von dem Casino. Ja, es ist also hier, handelt es sich eigentlich um eine Veranstaltung, die neben der wirklichen realen Ökonomie stattfindet und da findet sozusagen ein Spiel statt. Ein Spiel, an dem die sich alle beteiligen. Natürlich ist es, manches ist tatsächlich wie ein Casino, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es eben nicht nur ein Casino ist, sondern dass da große Unterschiede sind zum Casino. Und das ist, muss man mit Bedauern sagen, es kann nicht, nur so kann man auch erklären, dass da diese enormen Rückwirkungen auf die reale Ökonomie sind, wenn man es eben nicht nur mit einem Casino vergleicht. Im Casino ist es ja so, die Leute gehen hin und spielen eigentlich alle gegen diese Bank, gegen das Casino, gegen den Casinobetreiber. Sie gehen hin, wechseln die Euro in Chips ein, verdienen dann oder gewinnen dann oder verlieren und was sie dann raus haben, wechseln sie dann wieder in Euro zurück. Und da entsteht ja kein Gewinn, da entsteht ja nichts Besonderes, sondern es wird sozusagen des einen Verlustes des anderen Gewinn, eigentlich der Spielerverlust ist des Casino-Betreibers Gewinn. Das ist sozusagen das einfache Modell, nach dem das abläuft. Ja, es ist, genau. Es wird also der eine hat einen Verlust und genauso groß ist der Gewinn bei allen anderen. Also, oder bei irgendjemand anderem. Das ist sozusagen das ganz Einfache, was da... Es wird nur umverteilt in diesem Casino-Betrieb. Genau wie das in der Lotterie auch ist. Und das ist sozusagen eben die Natur dieses Glücksspiels. Und eigentlich ist es ja, wenn man sich so die Börse anguckt, scheint das ja auch tatsächlich so zu sein. Nicht wahr? Es wird sozusagen, des einen Glück ist des anderen Pech und oder des anderen Vorteil und jeder versucht den anderen übers Ohr zu hauen. Das ist natürlich ganz schön, aber die Realität sieht ja eigentlich so aus, dass dieser Finanzsektor enorme Summen sozusagen auf sich zieht. Da wird ja, das ist der ein riesen, das Glücksspiel schafft ja sozusagen Reichtum. Woher der dann kommt, ist die Frage. Aber es ist der Finanzsektor, da gehen die Leute nicht arm, aber sie gehen sozusagen nach dem Studium rein und kommen dann als reiche Leute wieder raus. Also das ist, und zwar aus dem Finanzsektor kommen die wenigsten, sind dann arbeitslos und schlecht, sondern die verdienen richtig viel. Der Finanzsektor, der Bankensektor, die Versicherungen, der ist nicht nur gewachsen, er ist, während er gewachsen ist, auch profitabel geblieben. Also es ist wirklich ein Phänomen, was da passiert. Das widerspricht ja nicht nur der normalen bürgerlichen Volkswirtschaftslehre, die ja besagt, eigentlich, wenn da so viel Kapital reinströmt, entsteht da Überproduktion, ein Überangebot an Kapital, also müssten die Renditen da zurückgehen, die Profite müssten da zurückgehen und das müsste sich angleichen. Das stimmt übrigens vollkommen überein mit dem, was Karl Marx im dritten Band erklärt, nicht wahr, vom Ausgleich der Profitraten. Er sagt auch, der Ausgleich der Profitraten ist ja zentral, um überhaupt für die Werttheorie, warum die Werte so sind, wie sie sind. Aber der Punkt, den er macht, ist, dass natürlich das Kapital immer dorthin strömt, wo die höchste Rendite winkt. Und wenn nun immer ganz viel Kapital dahin strömt, wo die höchste Rendite winkt, was man ja wirklich beobachten kann, das Kapital ist massiv in diesen Finanzsektor hineingeströmt, dann hätte auch nach Karl Marx sozusagen die Rendite dieses im Finanzsektor des Kapitals, die hätte sinken müssen, weil da eben ein Überangebot da ist. Der Ausgleich der Profitraten findet sonderbarerweise eben im Finanzsektor nicht statt. Nun gibt es auch marxistische ökonomische Theorien, die diesen Vorgang erklären, diesen prinzipiellen Vorgang, wie es sein kann, dass der Ausgleich der Profitraten eben gehemmt wird. Die einfachste und bekannteste Theorie ist die von Hilferding und Lenin und Konsorten, die sagen, das ist Monopolkapital. Also da ist sozusagen der freie Wettbewerb, der ja für den Ausgleich dieser Profitraten sorgt, der ist gestört. Nicht mehr zu gleichen Werten getauscht, sondern es wird ungleich getauscht, und zwar systematisch, und zwar das Monopolkapital setzt sozusagen auch außerökonomische Kräfte ein, unter anderem den Staat, um sozusagen Profit, das normalerweise anderen Kapitalisten zusteht, sozusagen auf sich anzusaugen. Und das ist eine sehr plausible Theorie und in ihrer Allgemeinheit ist sie bestimmt richtig, weil sie ist genau das, was man ja auch mit bloßem Auge erkennen kann, wie das eben abläuft. Das sind so viel, ja, ich meine, Energiekonzerne oder eben auch die Banken, die das eben machen und aus dieser besonderen Position, die sie haben, Kapital von anderen ansaugen. In den 50er und 60er Jahren gibt es ja dann die Theorie vom staatsmonopolistischen Kapitalismus, der das sozusagen noch spezifiziert, also der alte, diese schöne, der Stamokrab, der eben sagt, ohne dass der Staat eingreift und systematisch das Monopolkapital, möglichst das nationale begünstigte Monopolkapital, also begünstigt und die Profitraten so und so umlenkt, dass die halt besondere Extra-Profite und zwar laufend Extra-Profite machen können, würde das ganze System gar nicht mehr funktionieren. Und ich finde, das ist eine ziemlich plausible Theorie. Sie ist einfach genau das, was in der Tat passiert. Interessant finde ich nun, welcher Mechanismen sich der Staat da bedient oder sich das, besser gesagt, das Monopolkapital bedient, damit das tatsächlich so ist. Also ich frage hier, was macht der Finanzsektor eigentlich, dass es ihm gelingt, dauernd die Profite sozusagen auf sich zusätzlich umzulenken und eigentlich die Gesetze der Ökonomie außer Kraft zu setzen, teilweise außer Kraft zu setzen. Und zwar dauerhaft, jedes Jahr und immer wieder und durch jede Krise hindurch offensichtlich auch. Ich habe eigentlich zwei wesentliche Punkte als Erklärung dafür anzubieten, wie das geschieht. Das eine ist die Geldproduktion selbst. Also, was man so sagen kann, die Kreditgewährung der Banken, in Klammer der Banken, aber auch anderer, die Kreditgewährung ist im kapitalistischen System, wie es jetzt verfasst ist, unbegrenzt. Es ist im Prinzip unbegrenzt. Die Kreditgewährung kann einfach weitergehen. Was meine ich damit mit Kreditgewährung? Ich habe ja immer von dem riesenhaft aufgeblähten Finanzsektor gesprochen. Das bedeutet eigentlich, dass die Kreditgewährung in der Volkswirtschaft eben richtig aufgebläht und immer größer wird. Das ist furchtbar abstrakt, aber ich will es nochmal versuchen, vielleicht am Beispiel einer Einzelperson zu erklären. Ein Mensch kann sozusagen durchs Leben gehen, arbeiten und konsumieren, also diesen ökonomischen Tätigkeiten nachgehen, also als ökonomischer Mensch betrachtet, und er kann kaum Schulden machen. Er muss immer ein bisschen Schulden machen und immer ein bisschen Guthaben haben, weil er ja Bargeld in der Tasche hat, was ja ein Guthaben ist. Aber er kann sozusagen, naja, mit der Bank nichts zu tun haben, keine Versicherungspolice abschließen und insofern hat sein Leben so Fristen, er lebt von der Lohntüte und der gibt es dann wieder aus und so geht das halt weiter. Das ist der eine Mensch, der ist netto natürlich, nicht verschuldet, aber er hat eben auch kein Vermögen, jedenfalls kein Finanzvermögen. Der andere Mensch, der wahrscheinlich, also der ein genauso großes Einkommen vielleicht hat wie dieser, kann aber großen Schuldenberg vor sich hinschleppen, weil er zum Beispiel ein Haus gekauft hat und eine riesen Hypothekenschuld aufgenommen hat und auf der anderen Seite eine große Lebensversicherung angespart hat. Also er ist gleichzeitig Vermögensbesitzer, weil er große Vermögen hat und andererseits ist er großer Schuldner. Und netto mag dieser Zweite genauso netto nicht verschuldet sein, weil sich das ja saldiert. Er ist genauso verschuldet, in gleicher Höhe verschuldet, wie er wie ein aktives Vermögen hat. Also das soll bedeuten, das betrifft ja jetzt nicht nur die einzelne Person, sondern eine ganze Volkswirtschaft kann relativ hohe Schuldbeziehungen unter den Akteuren, unter den ökonomischen Akteuren haben, oder sie kann es ganz wenig haben. Nun ist es klar, dass frühe Gesellschaften, in denen kein großer Markt ist und in denen es gar keine Banken gibt und in denen es kein Geld gibt, natürlich gar keine Schuldbeziehungen kennen oder nur sehr wenig und sehr geringfügig. Und dass aber die Schuldbeziehungen natürlich im Kapitalismus entstehen, wachsen, aber das Kennzeichnende jetzt für diese neoliberale Phase ist, dass das sprunghaft gewachsen ist, dass diese Schuldbeziehungen der Menschen untereinander, natürlich der Kapitalisten vor allem untereinander, das ist ja das, was die große Summe ausmacht, dass die eben enorm gestiegen sind. Konkret zum Beispiel, es wird, wenn jemand einen Kredit aufnimmt, um eine Investition zu finanzieren, dann geht er zur Bank und die künftige Investition dient der Bank als Sicherheit. Sie gibt ihm den Kredit auf die Sicherheit dieser zukünftigen Investition. Nun ist in letzter Zeit ganz besonders eingerissen, dass die Leute nicht eine Investition finanzieren wollten, sondern die Fabrik eines anderen beziehungsweise eine andere Firma übernehmen wollten. Die Bank hat also auf die Firma, die gekauft werden soll, einen Kredit gegeben. Diese Firma, die gekauft werden soll, dient der Bank als Sicherheit. Nun ist diese Firma, die da jetzt gekauft werden soll, selbst natürlich, weil das ja auch ein Investor ist, der das besitzt, der hat natürlich auch schon einen Kredit aufgenommen, um diese Firma überhaupt aufzubauen. Es entsteht sozusagen doppelt so viel Kredit pro Unternehmen. Das ist, ich meine, man musste bloß die Zeitung lesen, in den letzten Jahren richtig massenhaft passiert. Man kann also insbesondere passiert mit diesen hübschen Heuschrecken, von denen wir ja auch von Müntefering gehört haben, dass die richtig üble Gesellen sind, ist auch wirklich der Fall. Und Müntefering und auch die Gewerkschaften haben natürlich mit Recht, ich erwähne den Müntefering bloß in diesem Zusammenhang als positiv. Sonst finde ich ihn auch widerlich. Aber in dem, das muss ich wirklich sagen, ist schon okay. Ja. Aber es ist nicht nur scheußlich, in einem Unternehmen zu arbeiten, das von einer Heuschrecke gekauft worden ist, weil diese Heuschrecke natürlich die Investitionen runterfährt, die Leute entlässt, das Unternehmen zerschlägt und alle solche Dinge macht. Das ist natürlich schlimm und wirklich grässlich, das ist sozusagen radikalisierter Klassenkampf, der da betrieben wird, das ist das eine. Aber wo es mir hier drauf ankommt, ist das andere, dass nämlich diese Heuschrecken systematisch mit Fremdkapital gearbeitet haben oder arbeiten. Das heißt, sie erhöhen die Verschuldung nicht nur des Unternehmens, das sie da kaufen, erhöhen dessen Verschuldung, sondern sie arbeiten selbst mit sehr viel Fremdkapital. Alles, was sie kaufen, kaufen sie ganz überwiegend mit Fremdkapital. Das ist also meiner Meinung nach wirklich zentral. Deswegen reite ich da jetzt nochmal drauf rum und gebe ein Beispiel darüber. Die Heuschrecke X kauft ein Unternehmen für 100 Millionen Euro. Das Unternehmen wirft 10 Millionen Euro Gewinn ab. Das ist eine Rendite von 10%. Also die Heuschrecke kauft ein Objekt, das eine Rendite von 10% abwirft. Nun geht die Heuschrecke her und kauft dieses Unternehmen nicht für 100 Millionen eigenes Kapital, sondern nur für 10 Millionen eigenes Kapital. 90 Millionen borgt sie sich von der Bank. Das Unternehmen wirft nach wie vor 10 Millionen Euro an Profit im Jahr ab. Bezogen auf nur 10 Millionen eingesetztes Kapital der Heuschrecke sind das 100% an Kapitalrendite, die da sozusagen gekauft wird. Nun, klar, es muss Zins an die Bank bezahlt werden, ist in der Tat so. Also wir nehmen an, von den 10 Millionen, die an Profit abfallen, gehen 5 Millionen an die Bank. Bleiben immer noch 5 Millionen übrig, die pro Jahr anfallen. Bezogen auf nur 10 Millionen eingesetztes Kapital sind immer noch 50 Prozent Eigenkapitalrendite, die da erzielt wird. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass mittels dieser Einsatzes von Fremdkapital die Eigenkapitalrendite hochgehebelt werden kann. Die Engländer und die Amis sprechen von Leverage, also einer Hebelwirkung, mit der man sozusagen mittels Einsatz von Fremdkapital dass die Rendite aufs Eigenkapital erhöhen kann. Das ist ein risikoreiches Geschäft, weil es ja klar, wenn irgendwann mal irgendwas dazwischen kommt, dann ist je höher sozusagen der ganze Vorgang beliehen ist und je höher die Verschuldung ist, desto schneller kracht das ganze System zusammen. Das ist das Risiko, was dabei ist. Aber es ändert nichts. Gerade das Risiko ist Ausdruck dafür, oder dass eben die Rendite höher ist, dass die Rendite eben mit der Verschuldung höher gemacht wird. Das Aufkommen dieser Hedgefonds und dieser Private Equity Funds, also dieser Heuschrecken, in den letzten Jahren sind sozusagen ein sichtbares Zeichen dafür, dass nicht nur die Profite im Industriesektor und überall enorm hoch waren und sozusagen nach Anlage gesucht haben und diese neuen Fondtypen überhaupt hervorgebracht haben, sondern sie sind auch das deutlichste Symptom dafür, wie das Kreditvolumen pro realer Produktionseinheit in einer Volkswirtschaft, in allen diesen Volkswirtschaften, sich sozusagen hochgehebelt worden ist. Es ist sozusagen eine viel größere Verschuldung, Bruttoverschuldung immer, also das sind natürlich auch die Vermögensbesitzer oder der Kreditgeber ist dem entgegen, es ist als keine Nettoverschuldung, aber die Bruttoverschuldung aller dieser Gesellschaften, dieser kapitalistischen Gesellschaften steigt richtig stark an. Wenn man das jetzt einzelwirtschaftlich betrachtet, muss man nicht. Man kann es auch sozusagen insgesamt betrachten. Marx zum Beispiel betrachtet das so. Er guckt sich an, wenn der Industriekapitalist sehr viel Geld von der Bank aufnimmt, dann ist natürlich klar, dass im Endeffekt von dem jährlich anfallenden Profit, je mehr er von der Bank an Fremdkapital aufnimmt, natürlich mehr Geld an die Bank am Schluss abgezweigt werden muss. Ein größerer Teil des Profits fließt an die Bank. Also ganz einfache Feststellung, je höher das Kreditvolumen, die Verschuldung, die Bruttoverschuldung in einer Gesellschaft, je höher das Kapital insgesamt sozusagen sich gegenseitig mit Krediten aushilft, desto höher der Teil des Profites, der an diese Kreditgeber, wer sie auch immer sein mögen, fließt. Und das ist der Kern, der eigentliche Kern dafür, dass hier so viel Geld gerade in letzter Zeit eben immer wieder an diese in den Bankensektor, in den Finanzsektor hineinfließt. Das Geld saugt es sozusagen durch die Kreditvergabe eben in den Finanzsektor ab.
Ist das schon der Anfang einer Blase?
Das ist die Blase. Das ist die Schilderung der Blase. Ja, das ist die Schilderung der Kreditblase. Weil man kann es ja auch anders ausdrücken, ich bin sozusagen auf einem immer schmaler werdenden oder einem gleichbleibenden realwirtschaftlichen Basis ist sozusagen eine umgekehrte Pyramide von Kreditvergabe gebaut, die, also eine umgekehrte Pyramide ist so eine Blase. Ja, die. Und 2007 ist in der Tat diese Blase angestochen worden. So ging dann die Luft raus, das ist der Fall. Ein zweiter Punkt, der auch bis im Anlauf auf 2007 so eine richtig große Rolle gespielt hat, ist der Anstieg der Vermögenspreise durch die Spekulation im Finanzsektor selber. Es ist ein bisschen zu unterscheiden von dieser Kreditblase, weil es ein anderes Phänomen ist, aber es ist natürlich in der Wirkung hat es zusammengewirkt. Was meine ich damit? Es ist, wenn man sich eine Börse anguckt, wie das Geschäft so verläuft, dann ist es ja wichtig festzustellen, dass die Preise an der Börse, also die Preise der Aktien, relativ unabhängig sich bewegen von dem, was diese Aktien repräsentieren, also was mit den Unternehmen gerade passiert. Es können also Börsenbewegungen stattfinden, ohne dass die realen Werte, die von den Unternehmen geschaffen werden, in irgendwelcher Weise gestiegen sind. Das ist nicht immer so. In gewisser Weise ist natürlich auch ein Zusammenhang. Aber der Markt kann einfach steigen. Und es gibt in der Geschichte ja richtig lange Phasen, in denen ja die Börsenpreise richtig steigen. Die längste Phase 1982, das Jahr, in dem Kohl an die Macht kam, aber das ist mir Zufall, bis zum Jahr 2000, als die Blase am Aktienmarkt so richtig damals geplatzt ist. Das sind immerhin 18 Jahre, in denen also die Börsenpreise überwiegend gestiegen sind. Was passiert, wenn die Börsenpreise steigen? Erstmal ist ja interessant, dass sich alle Leute darüber freuen oder jedenfalls die Journalisten, die darüber berichten, sagen, ha, super, die DAX ist wieder gestiegen, ein schöner Tag an der Börse. Sonderbar eigentlich, wenn Preise steigen, ist ja eigentlich kein Grund, sich zu freuen. Ich meine, wozu? Was? Wenn andere Preise steigen, freut sich ja auch höchstens der das Ding gerade hat, ja? Also um es verkaufen zu können. Aber das wird sozusagen als positiv bemerkt. Und tatsächlich ist es ja so, dass in so einer Börsensteigerungsphase, in so einer Preissteigerungsphase, natürlich alle Aktienspekulanten reicher werden. Und zwar nicht auf Kosten des anderen, sondern sie werden alle reicher. Nummer 1 kauft eine Aktie, verkauft sie am nächsten Tag teurer. Nummer 2 kauft zu diesem teuren Preis die Aktie, verkauft sie am dritten Tag noch teurer an einen dritten oder vielleicht auch wieder an Nummer 1. Nummer 1 kauft dann wieder, verkauft am nächsten Tag wieder teurer und jedes Mal streicht jeder eine positive Differenz ein. Er wird also, obwohl nichts eigentlich real passiert ist, denn wir nehmen an, dass den Unternehmen nichts passiert ist, werden sie real reicher. Oder fiktiv reicher. Wahrscheinlich fiktiv reicher, denn wenn die Börse runtergeht, ist es weg. Ja, das ist in der Tat so. Aber wichtig ist festzuhalten, dass aus dem Nichts Reichtum entsteht. In dieser Phase, an der Börse. Und das noch sonderbarer ist, aber ebenso wichtig festzuhalten, dass dieser Reichtum der Aktienspekulanten, das sind ja nicht wenig Leute und die sind ja betuchte Leute, dass der natürlich seinerseits reale Effekte hat. Also einfach gesprochen, wenn diese Händler, diese Aktienhändler oder Aktienspekulanten das mehr Geld in der Tasche, das investieren sie ja nicht nur, um dann das nächste Mal zu kaufen, sondern einen Teil davon tragen sie auch zum Bäcker oder zum Porsche-Händler und kaufen mehr Brötchen und mehr Porsches. Und dadurch wird real die Produktion von Brötchen und Porsches angeregt. Was bedeutet, dass real mehr Reichtum in der Gesellschaft geschaffen wird. Es wird also aus einem fiktiven Reichtum ein realer Reichtum in dieser Situation. Leider ist es auch umgekehrt so natürlich, wenn die Krise dann kommt und die Börsenkrise kommt und die Preise fallen, fällt das zurück. Nun muss man sich das an der Börse, ist ja nicht das Einzige, aber sozusagen die Marx hat ja von dem fiktiven Kapital gesprochen und damit hat er solche Phänomene wie Aktien in erster Linie gemeint. Wodurch unterscheidet sich das fiktive Kapital von dem realen Kapital? Das reale Kapital ist die Fabrik, sind die Arbeiter in der Fabrik und sind die Rohstoffe, die da in die Fabrik reinkommen. Das ist das reale Kapital. Aus dem wird dann Wert geschaffen. Das ist das, was das wertschöpfende reale Kapital. Was ist das fiktive Kapital? Das fiktive Kapital ist der Vertrag, auf dem dran steht, Herrn X gehört die Fabrik. Das ist das fiktive Kapital. Es ist nur sozusagen ein Zettel. Besser gesagt, wenn es dann zur Aktie wird, also gestückelt wird und als Aktie handelbar wird und sozusagen dann nimmt das fiktive Kapital ein eigenes Leben auf. Marx spricht davon, es verdoppelt sich. Ja, es verdoppelt sich das Kapital. Einerseits ist es real da, andererseits ist es auch noch als Börsenwert da und als Kapital, das als Börsenwert natürlich dauernd den Besitzer wechselt und eine ganz eigene Geschichte selber durchmacht als nur die des realen Kapitals. Es ist also diese Verdoppelung tritt auf. Also das ist das fiktive Kapital und das kann natürlich sehr verschiedene Formen annehmen. Es nimmt die Form des Kredits an, es nimmt die Form der Aktie an, eben aller solcher juristischer Ansprüche. Es sind juristische Titel, juristische Verträge, die da eigentlich gehandelt werden. In letzter Zeit sind dann die Derivate also richtig massiv dazugekommen und populär geworden, die nun wiederum Ansprüche auf Ansprüche auf Ansprüche sind, indem also ein DAX-Zertifikat ist ein Anspruch auf den Verlauf des DAX, der wiederum eine Konstruktion ist auf die verschiedenen Aktien, die wiederum ein fiktiver Titel im Besitz des, also ein Eigentumsanspruch auf ein reales Kapital sind. Sozusagen eine viermalige eine Entfernung von dem realen Kapital und von dem aus dem Kapital tatsächlich entstammenden Profit. Wenn diese fiktiven Preise sozusagen richtig zu steigen beginnen, dann ist natürlich klar, dass das ganze Kapital sozusagen reicher wird. Es wird sozusagen die Vermögenspreisbesitzer, die Vermögensbesitzer werden insgesamt reicher. Es sind die Vermögensbesitzer, die gesamte Gesellschaft wird reicher, sie wird fiktiv reicher natürlich. Es entsteht, wie ich das vorher am Beispiel des Konsumenten, also des konsumierenden Aktienspekulanten aufgeführt hat, aber wenn sich das sozusagen der ganzen Gesellschaft mitteilt, dann wird sie durch die steigenden Vermögenspreise enorm reicher. Die Kapitalisten können viel mehr Schulden machen, sie können das wiederum einsetzen, sie können neue Unternehmen kaufen und der ganze Zauber geht auf erweiterter Stufenleiter weiter. Also dieses das ist ja Reichtum, fiktiver Reichtum, der aus der Spekulation entsteht und der aus dem Nichts entsteht, also aus der Spekulation, aber der natürlich den Eindruck erweckt und der tatsächlich in der Gesellschaft ja tatsächlichen Reichtum darstellt. Der Josef Ackermann ist ja immer so gut für Sprüche, weil der ist nicht nur ein enorm dummer Mann, sondern er hat immer wieder kluge Sachen gesagt. Er sagt nämlich, wir schaffen Werte, wir Banker schaffen Werte, weil wir immer für Liquidität am Markt sorgen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Preise immer steigen, also die Vermögenspreise immer steigen und nicht runterfallen und dass da also immer Nachfrage nach diesen Dingen ist und das ist das, wo er sich tatsächlich auf die Schulter klopfen kann, denn nur so ist es in der Tat möglich, dass dieser Vermögenspreiseffekt eine gewisse Dauerhaftigkeit hat. Es ist ja oder vielleicht bekannt, dass gerade die amerikanische Geldpolitik und die amerikanische Politik, also die Politik des amerikanischen Staates, darauf gerichtet ist, diesen Vermögenspreiseffekt nicht rückgängig zu machen. Also die sind wirklich, gerade die Fed, also die amerikanische Notenbank, tut alles, damit also es nicht zum Crash kommt, also am Aktienmarkt und natürlich auch am Immobilienmarkt. Sie ist wirklich immer bemüht, genau diesen Vermögenspreiseffekt möglichst drauf zu halten. Nun ist das zunehmend schwieriger geworden. 2006 sind ja die Immobilienpreise runtergesackt und das hat ja dann auch die Krise ausgelöst. Aber die geben die Hoffnung nicht auf, die machen das nach wie vor weiter. Sie versuchen, diesen Effekt aufrechtzuerhalten. Also, ich will damit sagen, es gibt sozusagen zwei grundsätzliche Methoden, wie der Finanzsektor es schafft, sozusagen immer einerseits, wie er es schafft, große Teile des Profits an sich zu ziehen, einerseits. Das ist durch die Kreditvergabe, die enorme Kreditvergabe, die Kreditaufblähung. Und wie er zweitens es schafft, sozusagen aus dem Nichts, durch die Spekulation, aus dem Nichts Reichtum zu schaffen und auf diese Art und Weise zwar auch die Realwirtschaft ein bisschen anzuregen, denn je mehr sozusagen Porsches und Brötchen produziert werden, ist natürlich auch ganz gut, aber eben vor allem seinen Anteil an diesem ganzen Geschehen auch schön hochzuhalten.
Ich glaube, das war das Wesentliche, was ich hierzu sagen wollte.
Nein, das stimmt nicht. Ich will noch zu sprechen kommen darauf, eben auf den staatsmonopolistischen Kapitalismus. Es ist ja nicht so, als ob die Finanzleute das ganz alleine machen würden, sondern der Punkt, die Theorie vom staatsmonopolistischen Kapitalismus hat eben insofern besonders recht, als kein Sektor der Volkswirtschaft so vom Staat abhängig ist und wie gerade der Finanzsektor. Also ich habe, glaube ich, sogar geschrieben, nicht mal der Rüstungssektor ist so abhängig vom Staat, vom staatlichen Handeln wie der Finanzsektor. Warum ist das so? Also um das bloß wirklich ganz kurz zu erläutern. Das Geld, was wir in der Tasche haben, ist eine staatliche Veranstaltung. Der Finanzsektor ist nichts anderes als sozusagen Kreditvergabe. Eine Bank besteht ja auf beiden Seiten der Bilanz. Auf der rechten Seite der Bilanz besteht sie aus Krediten, die sie aufgenommen hat. Auf der linken der Bilanz besteht sie aus Krediten, die sie vergeben hat. Also die Schulden, der Finanzsektor besteht aus Kredit. Und das ist natürlich eine Rechtsveranstaltung. Ich meine, das sind Rechtskonstrukte, mit denen wir es zu tun haben. Was ich das Beispiel, das ich vorher genannt habe, so ein DAX-Zertifikat oder einfach eine Aktie. Die Eigentumsverhältnisse sind im kleinsten Detail staatlich geregelt. Wenn man sich schaut, ich habe bei der Börsenzeitung gearbeitet zwischen 1985 und 1999. Und da hatte ich unter anderem das Vergnügen auch zu beobachten oder darauf, ja, aufs Ängste zu beobachten, wie die Finanzleute, die Finanzbranche in der Bundesrepublik auf Bonn damals noch, vor allem Bonn, eingewirkt hat und dazu, um ein Gesetz nach dem anderen zu machen, damit sie wieder neue, sozusagen, Geschäftsmöglichkeiten erschließen konnten. Zum Beispiel wurde Ende der 80er Jahre die Deutsche Terminbörse gegründet. Es wurde also Handel auf Termin, also was Derivatehandel an einer Börse möglich. Das wurde deswegen möglich, weil einer der Vorstände der Deutschen Bank das sozusagen wollte und weil das auch natürlich gerade im internationalen Umfeld so Mode war und kam. Aber eine deutsche Terminbörse konnte nur gegründet werden, wenn erstmal ein Gesetz geändert werden und ein ganzer Haufen von Gesetzen neu eingeführt werden, die das geregelt haben. Vorher war es zum Beispiel verboten, für Privatleute Termingeschäfte zu machen. Es war auch in Deutschland verboten, Termingeschäfte zu machen. Das musste alles erst geändert werden. Das war damals das erste Finanzmarktförderungsgesetz. Die nennen das ja auch immer so nett, diese Gesetze, ja, Finanzmarktförderungsgesetz. Also eine ausnahmsweise eine richtige Benennung auch. Es war eine Förderung des Finanzmarktes. Und das war das erste, und es gibt, glaube ich, mittlerweile 6 Finanzmarktförderungsgesetze. Das war damals noch Regierung Kohl natürlich. Das galt dem Entstehen der Terminbörse, DTB hieß sie damals, jetzt ist es eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse. Aber ich konnte damals so schön beobachten, wie die sich überlegt haben, wie könnte das Gesetz aussehen. Dann wurden, natürlich wie das heute auch ist, heute wird darüber bloß mehr geredet, aber das war damals schon so, dass natürlich, wer soll so ein Gesetz formulieren? Natürlich nicht irgendein Mann im Finanzministerium. Der Weigel hätte es schon gar nicht gekonnt. Also, aber natürlich wurde das im Bankenverband ausgedacht und und von den entsprechenden Kanzleien gemacht. Heute wissen wir ja jetzt, wenn bei diesem Rettungsaktion von Sofin und Bankenrettungsaktion, da wissen wir, dass das natürlich auch von den Banken alles formuliert worden ist, beziehungsweise von den Banken nahestehenden Anwaltskanzleien formuliert worden ist. Das war damals schon so. Das ist generell so. Es ist tatsächlich so, dass der Finanzsektor sagt, wo es lang geht, und dann muss der Staat das machen, und das macht er dann auch, und dann hat der Finanzsektor wieder eine Möglichkeit, sozusagen neue Profite sich anzueignen. Also das nur sozusagen als Hinweis darauf, wie abhängig der Finanzsektor ist. Und ich habe dann ein Bild, worauf ich wirklich ziemlich stolz bin, weil es so ein nettes Bild ist. Jetzt werdet ihr überrascht sein, was wird das wohl für ein Bild sein. Ein Bild dafür, für diese Abhängigkeit des Finanzsektors vom Staat. Und ich finde, es ist wie sozusagen ein neugeborener Säugling. So ist der von, wie der von seiner Mutter abhängt. So ist der Finanzsektor vom Handeln des Staates abhängig. Also der Säugling, wenn er fängt an zu krähen und die Mutter eilt und gibt ihm die Brust und tut alles, damit das arme Kerlchen überleben kann. Und er kann ja überhaupt nichts machen, außer zu krähen. Und genau das ist die Situation, in der der Finanzsektor steckt. Und weil das Bild so gut ist, kann man es nämlich auch umdrehen. Es ist natürlich die Abhängigkeit der Mutter von diesem Säugling so groß. Ja? Die Mutter eilt, weil dieses Säuglingkerlchen, das würde ja sterben. Ja, es würde entsetzlich leiden, wenn sie es nicht... Sie muss ihm alles tun, sie muss ihn windeln, sie muss alle... Ja, ihr wisst ja, was Mütter mit Säuglingen so machen. Aber diese Abhängigkeit, genau so ist sie. Sie ist sozusagen ganz eng und der Abhängige, der eigentlich Abhängige ist der Finanzsektor, weil natürlich der Staat alles macht, um ihn zu peppeln. Bitte?
Würde man nicht sagen, der Staat ist abhängig vom Finanzsektor?
Naja, so wie die Mutter. Ja, natürlich. Er hat Angst, dass dieses Kerlchen... Er hat nicht Angst davon, dass dieses Kerlchen sich zum Monster entwickelt, was ja dann der Fall ist, sondern er hat Angst, dass es stirbt.
Das ist jetzt eine berechtigte Angst, oder wie muss man die beurteilen?
Das ist jetzt Stand der Krise. Ja, und darauf komme ich jetzt auf zu sprechen. Weil 2008 war die Angst ja nicht ganz unberechtigt. Das Kerlchen schien ja kurz vor dem Ableben zu sein. Jedenfalls einige der Kerlchen, die schienen ja kurz vor dem Ableben zu sein, als Lehman Brothers pleite ging oder HRE pleite ging und so. Ja, Stand der Krise ist, also wenn man davon ausgeht, dass es eine gemeine Überproduktionskrise ist, soll man, ist richtig, genau so ist es, dann, der Punkt war ja, dass 2007 plötzlich ein ganz wichtiger Faktor in der Nachfrageseite aufhörte, wirklich zu funktionieren. Und das war der amerikanische Konsument, der amerikanische gemeine Staatsbürger, der von Lohnarbeit abhängig ist, der hörte auf, jedes Jahr mehr zu konsumieren als das Vergangene. Er war und hörte damit auf, die Weltwirtschaft so richtig in Schwung zu halten. Das war wirklich eine richtig entscheidende Triebkraft. Nun ist bekannt, dass er das machen konnte, weil er sich verschulden konnte. Deswegen hat er, und das hat er auch gemacht, er hat sich verschuldet. Und das hörte eben 2007 auf. Er konnte sich nicht mehr weiter verschulden, weil die Immobilienpreise nicht mehr gestiegen sind und so weiter und so weiter. Aber für einen Ersatz für diesen amerikanischen Konsumenten ist nicht gefunden. Das jedenfalls kein dauerhafter Ersatz. Wer ist eingesprungen? Die Staaten, die Staatshaushalte mit Konjunkturprogrammen. Und das hat ja zumindest den Rückgang der Produktion und der weltweiten Nachfrage einigermaßen gebremst und aufgehalten. Das in Deutschland ist die Wirkung ja sozusagen richtig bedeutsam, also richtig krass, wenn man sich das vor Augen hält, dass im ersten Halbjahr 2010 eine richtig kräftig wachsende Wirtschaft wir hatten. Das erklärt sich am besten damit, wenn man sich ansieht nochmal, 2007 hört der amerikanische Konsument zu kaufen auf, 2008 krachen die Banken dann tatsächlich zusammen, nachdem sie vorher schon richtig satte Schwierigkeiten hatten. Und 2008 vor allem kürzen weltweit Produzenten ihre Investitionspläne. Die Nachfrage nach Investitionsgütern ist im Sommerhalbjahr 2008 so richtig eingebrochen. Das hat für Deutschland bedeutet, dass die Exporte richtig satt eingebrochen sind, und deswegen ist 2008, 2009 ja dann, wie wir wissen, die Konjunktur in Deutschland richtig um 5% runtergegangen, als Bruttosozialprodukt Rückgang von 5%. Getrieben vom fehlenden Export. Also das war der einzige Grund dafür. Inlandskonsum ist ungefähr gleich geblieben, das war alles ganz gleich. Aber Export, der hat gefehlt, weil die Investitionsgüternachfrage der Welt gestoppt hatte. Und die hatte gestoppt wegen des amerikanischen Konsumenten, der nicht mehr da war. Nun tritt so eine gewisse Stabilisierung ein, nicht nur in Deutschland, vor allem in den USA, in China, in allen kapitalistischen Ländern werden richtig große, massive Konjunkturprogramme aufgelegt, die mehr oder weniger Wirkung zeigen, in Deutschland auch einigermaßen, in China richtig kräftige Wirkung zeigen. Was haben die gemacht? Die haben ihr eigenes Produktionspotenzial nochmal durch nochmal viel staatlichen Geldzuschuss sozusagen nochmal angeregt und haben sozusagen relativ mehr importiert, vor allem an Investitionsgütern, nicht nur in China, in Brasilien auch und in anderen Ländern auch, ist das ähnlich gewesen. Und das hat dazu geführt, dass wir sozusagen in der zweiten Phase, in der Erholungsphase, sozusagen eine Art eine Gummiball-Effekt für den deutschen Export hatten. Und in der Phase sind wir jetzt. Also was die realwirtschaftliche Seite der bundesrepublikanischen Wirtschaft angeht, da sind wir in dieser Gummiballphase, in der die Investitionspläne, die gekürzt worden waren, wieder aufgenommen wurden und wieder etwas stärker in aller Welt investiert worden ist, sodass der deutsche Maschinenbau, aber auch der deutsche Lastwagenbau und alle möglichen Chemie richtig, richtig stark exportieren könnte, und der Export hat sich satt erholt. Er ist sozusagen schon wieder fast auf diesem Vorkrisenniveau, also um die Zeit von 2007 ungefähr auf diesem Niveau. Schön. Finanzsektor ist insofern eine eigene Betrachtung wert, weil der war ja aufgebläht und der machte sich 2007 dran, sozusagen da mit dem, die Luft entwich so aus dieser Blase 2007, und der wurde ja kleiner. Die Banken machten riesige Abschreibungen, und weil sie massive Verluste hatten, weil also Kredite als uneinbringlich abschreiben mussten, das bedeutete, der Finanzsektor war richtig am Schrumpfen. Und dieser Prozess wurde auch von den Staaten aufgehalten, sondern die haben, ja wie bekannt ist, richtig viel Geld in diesen Finanzsektor, sozusagen aus dem Nichts hinein in diesen Finanzsektor gepumpt, zum großen Teil als Garantien, zum Teil aber auch als sozusagen tatsächlich fließendes neue Kredite, die sozusagen staatlich dann natürlich gegeben waren. Normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Krise habe, dann schrumpft das Kapital. Ja, es wird ja entwertet. Das Kapital, das keine Profit mehr abwirft, wird dadurch entwertet. Die Überakkumulation des Kapitals geht in der Krise zurück. Und solange die Krise anhält, geht eigentlich das Kapital zurück. Die Akkumulation wird rückgängig gemacht. Das ist eine Schrumpfung des Kapitalvolumens, tritt ein, weil es ja entwertet ist, bis sozusagen ein einigermaßen wieder ein Gleichgewicht auf niedrigerer Ebene gefunden ist, um dann wieder die Profite steigern zu können. Dann sozusagen der Gesundungseffekt ist eben dieser Schrumpfungseffekt im Kapital. Nun hätte ein richtiger Schrumpfungseffekt dem Finanzsektor richtig gut getan, aber der ist eben natürlich durch das Handeln des Staates da oder der Staaten verhindert worden, sodass wir nach wie vor einen viel zu großen Finanzsektor haben, der genau diese Eigenschaften hat, die ich vorhin beschrieben habe, nämlich enorm viele Profitmassen sozusagen abzusaugen. In einer Zeit, in der eine Wirtschaftskrise allerdings ist, ist das natürlich zunehmend schwierig. Die Banken kommen dadurch unter Druck. Die Staaten sind ohnehin verschuldet, weil sie ja jetzt so viel der Geld reingesteckt haben. Die Grundlage ist nach wie vor aber dieselbe. Es fehlt an Nachfrage, die eben, weil diese aufgeblähte Nachfrage aus der Amerikaner nicht mehr da ist, diese Zusatzverschuldung der Amerikaner ist nicht mehr da, diese Nachfrage fehlt. Die globale Weltwirtschaft ist also von der realen Seite her, von der Nachfrageseite her unter Druck und wird die offiziellen Stellen der IMF und so, die sagen, es wird ganz kümmerliches Wachstum geben, außer in Deutschland natürlich, was eine Ausnahme ist. Ja, das stimmt, aber auch da erwarten die, dass es zurückgeht und mit Recht erwarten die, dass das nicht weiter so gut gehen kann, weil die Chinesen ist die Hauptkundschaft abhanden gekommen. Ja, also die Hauptkundschaft ist nicht mehr da. Das ist eine Weile lang durch konjunkturelle Gegenmaßnahmen aufrechtzuerhalten, aber wenn gerade im amerikanischen sozusagen wieder die in die Stagnation zurückfallen, nachdem das Expansionsprogramm von Obama und Bush vorher ausläuft, dann macht sich das bemerkbar und wir werden eine Nachfrageschwäche auf dem Globus haben, was dann der Krise dritter Teil sein wird und der sieht dann richtig düster aus, habe ich das Gefühl. Das war mein Schlusswort.
Ja, vielen Dank, Lukas. Ich denke, wir fahren sofort weiter fort, um also Zeit zu haben, auch für die Diskussion. Vielleicht fängt schon mal der ein oder andere an mit einem Redebeitrag oder einer Frage. Es sind ja durchaus verschiedene Aspekte angesprochen worden. Gibt es schon die ersten Gedanken? Ja, bitte.
Ich hatte bisher für mich einen Zugang, ich habe mal für mich was aufgearbeitet und habe die Schuldenentwicklung der USA gesehen. Der unter Clinton etwa.